Am Anfang ist das Spiel. Diese Folge gehört zum Lab 01 der Fortbildungsreihe Playing Arts Laboratorium. Spiel ist ein altes Menschheitsthema. Und Spielen ist eine ursprüngliche Quelle menschlichen Lernens und eigener Lebensgestaltung. Spiel ist kraftvolle Welterkundung, die man aber vor allem den Kindern zugesteht. Erst wenn Spielräume im Leben oder im beruflichen Handeln fehlen, bemerken die meisten Menschen darin zu Recht einen Mangel. Neugier ist die Grundhaltung, Bewegung bringt ins Spiel, Spiel erfrischt gerade Erwachsene und was Spiel hat, sitzt nicht fest. Das Phänomen Spiel ist weitreichend und es wird sich hoffentlich zeigen, wie es in verschiedener Weise gelingen kann, unnötig Festes zu verflüssigen. In dieser Folge will ich das zusammenfassen, was ich über Playing Arts, die Entstehungsgeschichte und über das Spiel der Kinder gesagt habe. Worum geht es beim Playing Arts Laboratorium? Es geht darum, die eigene Spiellust zu stärken und zu entwickeln, Spiel als Haltung zu verstehen, als eine Art Einstellung und dabei zu erkennen, dass Spiel keine Sphäre ist, die allein den Kindern vorbehalten ist. Es geht darum, Spiel als Hin- und Herbewegung zu entdecken, etwa zwischen Gelingen und Scheitern oder als Hin- und Herbewegung zwischen anderen Polen. Und es geht darum, Spiel als eine Qualität zu schätzen, die oft im Gegensatz steht zum Festsitzen, zur Verfestigung, zur Härte und zur Starre. Es gibt da das schöne Beispiel der Schublade. Jede Schublade braucht etwas Spiel, damit man sie herausziehen und wieder hineinschieben kann. Wenn es diesen Spielraum rechts und links und oben und unten nicht gibt, dann sitzt die Schublade einfach fest. Immer wieder wird das Thema Spiel aufgegriffen. In Büchern etwa, wie vor ein paar Jahren Rettet das Spiel von Gerald Hüther und Christoph Quarch, oder kürzlich in Dreisat ein Feature zum Thema und anschließend die Sendung Skobel oder mit ganz unterschiedlichen Beiträgen in den Radiokulturprogrammen. Das deutsche Wort Spiel ist ein schwieriges Wort. Es steht für so viel. Es steht für Fußballspielen, es steht für Kartenspielen, es steht aber auch für Glücksspielen oder für Klavierspiel. Obwohl sich viele Menschen mehr Spielräume in den verschiedensten Bereichen ihres Lebens wünschen, wenn einfach nur pur vom Spiel die Rede ist, dann schwingen in der Regel diese beiden Assoziationsrichtungen mit. Zum einen, Spiel ist Sache der Kinder, oder meist etwas geringschätzend, Spiel ist Kinderkram. Oder die andere Seite, das Wort Spiel führt in die pädagogische Welt und meint nicht selten Methoden, die man anwendet, entweder um ein vorgedachtes Ziel auf eine leichte Weise, auf einem leichten Weg zu erreichen oder um Entspannung und Erholung zu erreichen. In Sachen Spiel kann man aber von den Kindern sehr viel lernen. Erschließen sie sich doch die Welt in einer Weise, die man getrost Spiel nennen kann. Sie lernen so das Laufen und das Sprechen und vieles, vieles mehr. Das muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt nämlich die steile These, Spiel ist immer freiwillig. Ist es nicht freiwillig, ist es kein Spiel. Ich finde, das ist ein guter Teststreifen, um herauszufinden, ob es sich um Spiel handelt oder um etwas ganz anderes. Spiel ist ja eigentlich keine Methode. Spiel ist kein Weg, auf dem man ein vorher ausgedachtes Ziel erreicht. Spiel ist vielmehr eine Haltung, eine Einstellung zum Leben und das verbunden mit dem Wissen, dass zum Leben auch das Unverfügbare gehört. Ist es nicht so, dass Spiel nur dann Spiel ist, wenn der Ausgang offen bleibt, wenn nicht vorher schon klar ist, worauf es letztlich hinausläuft? Mit Spiel können wir unsere Wirklichkeitsräume um Möglichkeitsräume erweitern. Und wenn wir Anregungsquellen oder Inspirationsquellen für uns erschließen, dann kommt schnell die Frage der Resonanz und der Resonanzfähigkeit ins Spiel. Also die Frage nach dem, was mich wirklich, wirklich interessiert, die Frage nach dem, was mich reizt, was mich heiß macht oder im Gegensatz dazu, was mich kalt lässt. Eines scheint mir aber wirklich sehr wichtig zu sein. Wer andere ins Spiel locken will, also in welchen Zusammenhängen auch immer, der muss das Spiel selber gern haben. Und muss sich auch immer wieder drin üben, also für sich selbst dranbleiben. Dazu gehört auch im Austausch und im Zusammenspiel mit anderen zu sein und die eigene Neugier sich zu erhalten. Neugier und Spiel treten vor allem nämlich in entspannten Feldern auf. Was ist damit gemeint? Es müssen Situationen sein, in denen Anregungen vorhanden sind, als auch eine gewisse Sicherheit. Wenn Anregung und Sicherheit da sind, kann man sehr viel Neugierverhalten und Spiel beobachten. Und das mündet dann automatisch auch in Lernvorgänge. Na klar. Es gibt in dieser Fortbildungsreihe natürlich auch viele methodische Momente. Etwa das immer wiederkehrende Impulsfeld, sozusagen als ein Weg ins Spiel. Oder die Musik als Bewegungsanregung. Oder die Kunstbeispiele als Inspiration, als Anregung zum eigenen kreativen, schöpferischen Spiel. Und jetzt zum Stichwort Playing Arts. Zu der Frage, wie und warum dieser Begriff entstanden ist, will ich jetzt nichts weiter erzählen. Ich würde gern zur Idee von Playing Arts ein Stück Text zitieren, und zwar aus einer Einführung von Professor Dr. Benedikt Stürzenhecker. Ich zitiere also ein paar Abschnitte. Playing Arts ist eine Spielkultur auf dem Feld ästhetischer Gestaltung und Selbstbildung. Playing Arts Spielende finden ihre ganz individuellen Gestaltungsspiele in Kontakt und Kooperation mit anderen, ohne technische, erzieherische oder therapeutische Anleitung. Playing Arts ist eine von äußeren Zwecken freie, aber subjektiv sinnvolle Gestaltung eigener Themen. Playing Arts ist eine Spielkultur der Selbstentfaltung und ästhetischen Lebenskunst. Playing Arts ist ein Netzwerk verschiedener Menschen unterschiedlicher Berufe bzw. Lebenstätigkeiten, die in ihrer jeweiligen Situation Playing Arts Projekte realisieren, sich gegenseitig ermuntern und ermutigen und das Entstandene, egal ob gelungen oder gescheitert, miteinander teilen und weiterentwickeln. Playing Arts beginnt mit ästhetisch-gestalterischen Produkten oder Produktionen und versteht diese als Einstieg oder Element einer Ausweitung einer ästhetisch-gestalterischen Haltung auf dem gesamten individuellen und sozialen Lebensprozess. Dies kann als Lebenskunst verstanden werden. Playing Arts erzeugt ein Impulsfeld, in dem sich die Individuen auch in Bezug aufeinander in Gruppen ästhetisch entfalten können. Es gibt keine pädagogischen, geschmacklichen, inhaltlichen oder technischen Vorgaben. Es gilt das, was die Personen und Gruppen beschäftigt und welche Themen sie im eigenen Interesse selbst organisiert umsetzen wollen. Es wird ein Rahmen geschaffen, der organisatorisch, strukturell eine solche Handlungsmöglichkeit eröffnet und Bezug untereinander und gegenseitige Unterstützung ermöglicht. Playing Arts zeichnet sich durch die vielfältige Praxis der Projekte aus. Diese Spielvorhaben sind vor allem von eigenem Interesse, von der Lust, etwas Neues zu riskieren, gekennzeichnet. Um eine stimmige Idee, wir nennen das die eigene Spur, zu finden, werden anregende Impulsfelder aus aktuellen Kunst- und Kulturprojekten angeboten, die Lust auf ein eigenes schöpferisches Handeln machen. Wie beim Kochen probiert Mann oder Frau eine Idee, Zutaten, eine Geschmacksrichtung, ein Rezept aus, die sich nach den eigenen Möglichkeiten zu dem wandeln, was das Subjekt gestalten kann und möchte. Playing Arts ist also sozusagen ein Markenname und manche übersetzen ihn mit Spielkunst oder Kunstspiel. Ich verwende lieber als Beschreibung schöpferisches Spiel für Playing Arts. Ist es nicht so, dass Begriffe mit dem Wortstamm Schöpfer bzw. Schöpfung eigentlich bis heute eine positive Bedeutung haben? Klar, mit Ausnahme der Erschöpfung. Und die ist es ja doch, die uns zusehends auf den Leib zu rücken scheint. Die Mächte des Benchmarking, also Setzen von Vergleichsmaßstäben, Richtwerten und Bewertungen, und die Formate des Controlling, also die vielfältigen Steuerungskonzepte und Mechanismen, die tragen dazu bei. Das Schöpferische steht in einem Zusammenhang, der einerseits mit religiösen und andererseits mit künstlerischen Motiven zu tun hat. Der Ursprung, die Entstehung, das Werden, die Produkte der Kunst, das Geschaffene. Und das Schöpferische, ich nenne es einfach Spiel. Das Spiel also kommt in allen unseren Lebensbereichen so leicht unter die Räder. Zu meinen Lieblingszitaten, wenn es um Spiel geht, gehört dieses: Arbeit, Gebet, Mahl, Schlaf, Spiel. Das sind die fünf Finger unserer Lebenshand. Dieser Ausspruch wird William Shakespeare zugeschrieben. Keine Ahnung, ob das tatsächlich so stimmt. Ich finde, dieses Zitat spricht in schöner Weise davon, dass das Spiel elementar zum Menschen gehört, und zwar egal welchen Alters. Spiel, so wie ich es verstehe und im Sinne von Playing Arts, ist weniger eine Methode, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Es ist vielmehr eine Lebenshaltung, eine Einstellung zum Leben, die das Spiel, das eigene und eigensinnige Spiel zulässt, geradezu will und sich und anderen erlaubt, weil Spiel eben Teil des Lebens und eine Grunddimension der Schöpfung und der Lebendigkeit ist. Einer der für mich interessantesten Belege dafür, dass es wohl eine Einstellungsfrage sein muss und die Einstellung zum Spiel im Leben so oder so sein kann, das steckt hinter dem Text des Liedes, dieses alten Volkslieds, Nehmt Abschied, Brüder. Da gibt es nämlich in verschiedenen Liederbüchern von einer Textzeile zwei einander entgegenstehende Aussagen. Da heißt es einmal in einer Strophe: Nehmt Abschied, Brüder, schließt den Kreis, das Leben ist kein Spiel. Nur wer es recht zu leben weiß, gelangt ans große Ziel. Und in anderen Liederbüchern heißt dieselbe Strophe so: Nehmt Abschied, Brüder, schließt den Kreis, das Leben ist ein Spiel. Und wer es recht zu spielen weiß, gelangt ans große Ziel. Daraus wird, wie ich finde, deutlich, für Kinder mag das Spiel selbstverständlich sein, für Erwachsene ist es wohl eine Entscheidungsfrage. Die Brüder, die Männer also, scheinen sich öfter gegen Spiel als Lebenshaltung zu entscheiden. Gefragt ist, welche Einstellung zum Spiel haben wir und warum ist unsere Einstellung so, wie sie ist? Denn daran entscheidet sich, ob Spielräume etwas Wichtiges sind und ob man überhaupt Lust darauf bekommen könnte, solche Räume, solche Spielräume ergebnisoffen zu bespielen und ob man neugierig darauf ist, sich die Freiheit im Spiel zu erlauben. Ob man neugierig darauf ist, den eigenen Wirklichkeitsraum um Möglichkeitsräume zu erweitern. Ob man Lust darauf hat, sich Spielräume wieder zu erschließen, falls sie einem verloren gegangen sind. Und wenn man jetzt fragt, wie macht man solche Spiele? Da muss ich leider antworten, machen kann man Spiel nicht. Man kann viel dafür tun, man kann förderliche Bedingungen schaffen, man kann sich darin auch üben und kompetent werden, machen aber kann man das Spiel nicht. Es ist unverfügbar, so wie die Liebe, so wie der Heilige Geist. Spiel ereignet sich oder es ereignet sich nicht. Und so sind wir schließlich auch dort angekommen, wo man mit Friedrich Schiller gut und gerne sagen kann, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.
Hallo Robby, wenn du deine Short Lecture schon Audio zur Verfügung stellst, dann will ich wenigstens versuchen, auch Audio zu antworten. Mich hat das Podcast sehr inspiriert, vor allen Dingen auch bei Anchor selbst zu gucken. Und ich habe jetzt auch rausgefunden, woran das liegt, dass diese Musik dann sich nicht ausblendet am Anfang. Von daher habe ich dabei was gelernt und überlege jetzt selbst auch, ob ich vielleicht mit diesen Audiosachen mal irgendwas spiele. Von daher auch hier nochmal vielen Dank. Und ich hoffe, dass das klappt, dass ich diese Sprachnachricht da auch irgendwie an diesem Podcast irgendwie anfügen kann. Viele Grüße von Friederike.